NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die südosteuropäischen Staaten, die sogenannten Westbalkanstaaten, machen in der Flüchtlingspolitik ihr eigenes Ding. Zusammen mit benachbarten EU-Staaten wollen sie den Flüchtlingszug aus dem Süden in den Norden aufhalten. Mehr Polizisten, besserer Grenzschutz und Volksabstimmungen sollen die offizielle EU-Politik begleiten. Im Bundestag diskutierten die Abgeordneten über die Ereignisse in der sächsischen Gemeinde Klausnitz, wo Flüchtlinge von wütenden Bürgern gestoppt wurden. Der Fremdenhass und die Mittel dagegen, das Thema anschließend in unserem Kommentar gleich hier im Echo des Tages. Außerdem, nach den Kölner Silvesterübergriffen hat es erste Verurteilungen gegeben und am Schluss erinnern wir an Peter Lustig. Der Fernsehmoderator ist mit 78 Jahren gestorben. Die Zahl der Flüchtlinge, die über die sogenannte Westbalkanroute kommen, soll drastisch verringert werden. In dieser Zielsetzung sind sich die europäischen Staaten noch einig. Doch dieser kleinste gemeinsame Nenner erzählt in diesen Tagen nicht viel. Vor allem die Länder im Südosten Europas drängen aufs Tempo und überbieten sich in Vorschlägen, wie das alles viel effektiver werden kann. Grenzen dicht heißt das Motto. Möglichst hohe Abschreckung. Geht, wohin ihr wollt, aber nicht zu uns. Auf dem Balkan sind längst nicht alle Länder Mitglied in der EU und doch nehmen deren Vertreter an einer Westbalkankonferenz in Wien teil. Und Griechenland ist darüber erzürnt, denn wenn alle nördlich von Athen die Schlagbäume herunterlassen, dann stauen sich die Menschen dort und die europäische Idee ist am Ende. Aus Wien berichtet unser Korrespondent Stefan Ochschwatt.
Managing together, gemeinsam managen, so war die Westbalkankonferenz in Wien überschrieben. 18 Innen- und Außenminister der Balkanstaaten entlang der Balkanroute und möglicher Ausweichrouten waren geladen, um nach einer Balkanlösung für das Flüchtlingsproblem zu suchen. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz über das gemeinsame Ziel.
Wenn wir nicht wollen, dass sich immer mehr auf den Weg machen, dann müssen wir überall dort, wo es möglich ist, den Zustrom reduzieren. Und da kann Griechenland nicht allein alles leisten. Da braucht es die Türkei, da braucht es den NATO-Einsatz im Mittelmeer, da braucht es mehr humanitäre Hilfe vor Ort, da braucht es eine bessere Versorgung der Flüchtlinge in den Herkunftsländern. Aber ja, es braucht auch den Stopp der Flüchtlinge in Griechenland auf einer griechischen Insel, auf einem Hotspot und nicht den schnellstmöglichen Weitertransport nach Europa.
Griechenland wird nach den Plänen aus Wien zum Überlauf für Flüchtlinge. Aus Athen war kein Vertreter geladen, was schon im Vorfeld des Treffens für diplomatische Verstimmungen sorgte. Alle in Wien anwesenden Vertreter betonten, eine europäische Lösung sei nötig, die gebe es aber nicht. Deshalb setzt die Regierung in Wien jetzt auf gezielten Druck entlang der Balkanroute. Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sagte:
Was wir wollen, ist eine Kettenreaktion der Vernunft. Und deswegen auch hier Maßnahmen, die zu einer Kettenreaktion, die zu einem Dominoeffekt führen.
Die Koalition der Ungeduldigen, wie die deutsche Presseagentur die in Wien Versammelten nannte, vereinbarte konkrete Schritte für eine Zusammenarbeit.
Wer darf die Grenze übertreten? Selbstverständlich nur schutzbedürftige Personen. Personen, die mit gefälschten Dokumenten, mit falschen Angaben versuchen, die Grenze zu passieren, werden zurückgewiesen. Drittens, wir haben uns darauf verständigt, dass es Mindeststandards geben muss zur Registrierung. Zum vierten haben wir uns darauf verständigt, uns gegenseitig zu unterstützen, dass wir vor allem alle gemeinsam Mazedonien unterstützen.
Konkret will Österreich insgesamt 20 Polizisten an die mazedonisch-griechische Grenze schicken. Mazedonien soll ans Eurodac-System zum europäischen Datenaustausch angeschlossen werden, so der Wunsch aus Wien. Zeitgleich zur Wiener Westbalkan-Konferenz kündigte in Budapest der ungarische Premier Viktor Orban ein Referendum über die von Brüssel forcierten Flüchtlingsquoten an.
Aki elveti a kötelező betelepítési kvótát.
Wer die Einwanderungsquoten ablehnt, dagegen demonstriert oder bei dem Referendum mit Nein stimmt, der stellt sich wahrhaft hinter Ungarns Unabhängigkeit, sagt Orban, und lehnt die verpflichtenden Quoten ab. Die Quote würde Europas ethnisches, kulturelles und religiöses Antlitz verändern, sagt er. Morgen treffen sich die EU-Innenminister, um über das Flüchtlingsthema zu beraten.
Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge hat in Teilen der deutschen Bevölkerung Ablehnung hervorgerufen, die ja bis zum gewalttätigen Hass geht. Die Zahl der Anschläge und fremdenfeindlichen Übergriffe, sie steigt stetig. In Bautzen hatten Schaulustige dem Brand einer Asylbewerberkunft bejubelt zugesehen und auf die Spitze trieb es der rassistische Mob im sächsischen Klausnitz. Dort stellten aufgebrachte Einwohner am vergangenen Donnerstag einen Bus, mit dem Asylbewerber in ein Heim am Ort gebracht werden sollten. Die Polizei reagierte eher spät und sehr unglücklich. Und heute debattierte der Bundestag in Berlin über diese Vorfälle. Katrin Brandt berichtet.
Die Debatte hatte noch gar nicht richtig Fahrt aufgenommen. Da musste Britta Hasselmann von den Grünen das erste Mal protestieren.
Ich finde es ein Unding, dass angesichts dieser Situation kein einziger der Ministerinnen und Minister da ist,
sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion mit Blick auf die Regierungsbank, wo in der Tat die wichtigen Köpfe, wie etwa der Innenminister, fehlten, sondern sich von ihren Staatssekretären vertreten ließen. Kurzfristig hatten sich die Fraktionen des Bundestages auf diese Debatte verständigt. Nun blieben sie unter sich beim Versuch, die jüngsten Ausschreitungen in Klausnitz und Bautzen zu diskutieren. Dass die Übergriffe erschütternd sind, die Taten abscheulich, das Ganze eine Schande für Deutschland und Sachsen, darin waren sich die Abgeordneten aller Parteien einig. Menschen, die Schutz suchten, dürften nicht gefährdet oder bedrängt werden, sagte Günther Krings von der CDU, Staatssekretär im Innenministerium.
Diesen Tätern begegnen wir mit null Toleranz. Ich erwarte daher, dass die zuständigen Behörden alle Straftaten, für die sich in Klausnitz, Bautzen oder anderswo ein Anfangsverdacht ergibt, mit aller Konsequenz verfolgen und dass die Täter schnell ihrer gerechten Strafe zugeführt werden.
Das erwarteten auch die Vertreter der Opposition. Allein es fehlte ihnen der Glaube daran. Der Freistaat Sachsen, seit langem von der CDU regiert, ist nach Auffassung von Linken und Grünen bekannt dafür, rechte Gewalt zu verharmlosen.
Erst Heidenau und Freital, dann Bautzen und Klausnitz, jeden Montag Pegida. Das alles ist auch Ergebnis einer verhängnisvollen Politik, die unter CDU-Verantwortung in Sachsen über 25 Jahre gemacht wird.
So Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken. Vom Versagen des Staates, vor allem der Polizei, sprach Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen.
Dass die Polizei dann gegen die Geflüchteten ermittelt und das ihnen in der Pressekonferenz eine Mitschuld zuweist, das zeigt das ganze Versagen. Und ich kann es nicht anders bezeichnen, als wie es handelt sich hier um einen Fall von institutionellem Rassismus.
Kritik auch von der SPD. Uli Grösch wies darauf hin, im vorigen Jahr sei jeder sechste Anschlag auf eine Asylunterkunft in Sachsen verübt worden. Dem sächsischen Landesverfassungsschutz warf er vor, nicht ordentlich zu arbeiten.
Es ist Sachsen, wo das LFV Pegida gewähren lässt, obwohl dort zur Exekution von Menschen an den Grenzen aufgerufen wird, obwohl dort Galgen hochgehalten werden und Parolen gegrölt werden, die anderswo undenkbar sind.
Vertreter der CDU hingegen beklagten, über Sachsen werde derzeit ein Zerrbild verbreitet. Es dürften nicht alle Bewohner des Freistaates unter Generalverdacht gestellt werden.
Die Blockierer von Klausnitz und die Brandstifter von Bautzen, das sind nicht das Volk.
So Günther Baumann von der CDU. Als sächsischer Abgeordneter bat er bei Flüchtlingen und Bürgern um Entschuldigung. Seit Januar 2015 sind in Deutschland über 1.100 Anschläge auf Flüchtlinge und Unterkünfte verübt worden. Ein auffallend hoher Teil davon in Ostdeutschland.
Katrin Brandt über die Debatte im Deutschen Bundestag. Fremdenhass und Politikverdrossenheit machen sich in der Bevölkerung breit. Rechte Parteien haben Zulauf. Wie kann das gestoppt werden? Michael Götschenberg meint in seinem Kommentar, jetzt ist die Kanzlerin gefragt.
Ich bin bei Facebook, wie so viele andere auch. Die Konfrontation mit dem, was da so alles gepostet, geliked und geteilt wird, empfinde ich dabei zunehmend als unerträglich. Ich rede nicht über rechtsextremistische Profile, ich rede über das, was mir mittlerweile auch an Meinungen und Wortmeldungen gelegentlich aus meinem eigenen Umfeld begegnet. Da gibt es bei manchen Sympathien für rechtspopulistische Positionen, die ich dem einen oder anderen früher nie zugetraut hätte. Von Leuten, bei denen ich früher überlegt hätte, welche Partei sie wohl wählen und nie auf den Gedanken gekommen wäre, es könnte eine rechte Partei sein. Da ist es das Problem, es ist mittlerweile mit Händen zu greifen. Rechtspopulistische oder gar rechtsextremistische Positionen haben die Mitte der Gesellschaft erreicht. Hans-Georg Maaßen, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, hat davor gewarnt, vom braunen Mob zu sprechen, wenn Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht wird. Zu Recht, denn unter denen, die heute gegen Asylbewerber demonstrieren, sind Leute, die gestern noch CDU, SPD oder Die Linke gewählt haben. Woher speist sich eigentlich dieser ganze Hass und dieser Frust, dieses diffuse Gefühl, zu kurz gekommen zu sein? Es ging uns noch nie so gut wie heute, verglichen mit anderen Ländern sowieso. Wie satt sind wir eigentlich? Wie groß die Zahl derer ist, denen längst alles irgendwie egal ist, sieht man schon daran, wie viele Menschen nicht mal mehr zur Wahl gehen, weil sie das alles offenbar nicht mehr interessiert. Während sich Millionen auf den Weg machen, weil sie Deutschland für das gelobte Land halten, haben hierzulande Millionen mit diesem Staat irgendwie abgeschlossen. Das Land teilt sich in diejenigen, die das, was die Globalisierung für uns alle bedeutet, als Chance und manchmal auch als Bereicherung begreifen, und die anderen, die das alles nur als Bedrohung empfinden. Was tun? Es gibt sie nicht, die schnelle, einfache Lösung. Aber eine Bundeskanzlerin, die darauf verzichtet, der Bevölkerung den Kurs, den sie in der Flüchtlingspolitik eingeschlagen hat, immer wieder zu erklären und nicht nur bei Anne Will, die tut eindeutig zu wenig dafür, dem Rechtsextremismus das Wasser abzugraben. Der Rechtsstaat muss sich wehren. Und dazu gehört, dass Haftbefehle vollstreckt und überführte Täter auch verurteilt werden. Aber auch der Teil der Gesellschaft muss sich wehren, dem die Werte dieses Landes noch etwas bedeuten. Jeder Einzelne ist gefordert, all denen, die rechtem Gedankengut hinterherlaufen, die Stirn zu bieten. Auf Gegendemonstrationen oder in der persönlichen Auseinandersetzung. Gesellen Sie sich nicht zu den Gleichgültigen.
Michael Götschenberg kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bürgermeister, Landräte, Kommunalpolitiker, sie alle müssen vor Ort das organisieren, was die Gesetzgeber von Land und Bund beschließen. Zum Beispiel die Unterbringung und Versorgung von schutzbedürftigen Menschen. Zurzeit sind das hauptsächlich Flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak. Das allerdings verursacht in der Wohnbevölkerung oft Ablehnung, die manchmal in gewalttätigen Hass umschlägt, wie eben bereits berichtet. Aber dieser Hass erreicht oft auch die lokalpolitischen Vertreter selbst. Und deshalb verlangen Kommunalpolitiker mehr und besseren Schutz gegen diese sogenannte Hasskriminalität. Volker Schaffranke hat Beispiele beim Städte- und Gemeindebund gesammelt.
Der ehrenamtliche Bürgermeister aus Tröglitz in Sachsen-Anhalt ist wohl eines der prominentesten Opfer. Er trat im vergangenen Jahr von seinem Amt zurück, weil Demonstranten an seinem Haus vorbeizogen, ihn und seine Familie gezielt bedrohten. Er setzte sich vor Ort für Flüchtlinge ein und wollte eine neue Unterkunft bereitstellen. Bundesweit war die Empörung groß. Verändert hat sich wenig. Winfried Manns vom Städte- und Gemeindebund beklagt, immer häufiger wenden sich Bürgermeister, Stadträte und Kommunalpolitiker an den Verband. Nicht nur sie, sondern auch ihre Familien und Kinder werden bedroht.
Völlig wertfrei laufen da ein paar Leute mit übers Trottoir vom Haus des Bürgermeisters oder irgendeines Mitglieds des Stadtrates bis an die Schule oder stehen plötzlich auf der anderen Seite der Straße längere Zeit, über 2 Stunden bestimmte Leute, so quasi um den Bürgermeister oder den Politiker zu bewachen.
Bei gezielten Beleidigungen greift das Strafrecht. Geht es aber um Bedrohungen dieser Art, wird es schwieriger.
Drohungen mit der Vorgabe, es kommt da zu einem Vergehen, wie so der übliche Satz, wir schlagen dich krankenhausreif, oder diffuse Drohungen, fühl dich nicht zu sicher, wir können jederzeit zuschlagen, sind nach geltendem Recht, meine Damen und Herren, nicht strafbar.
Es gibt im Strafrecht einen Paragraphen, der sich mit Stalking im privaten Bereich beschäftigt. Winfried Manns will diesen erweitern. Wer einem Amts- oder Mandatsträger unbefugt nachstellt oder eine ihm nahestehende Person bedroht, macht sich strafbar.
Die Leute, die diesen Rechtsstaat vertreten und die das umsetzen müssen, was wir auf der anderen Seite wollen, die müssen auch davor geschützt sein, dass bestimmte Leute, die meinen, sie müssten diese Regeln übertreten, von der einen wie von der anderen Seite das nicht tun können.
Wegen der Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften erhalten viele Kommunalpolitiker immer mehr Hassmails. Oft laufen die Ermittlungen dazu aber ins Leere. Ein Projekt aus Sachsen soll jetzt bundesweit Schule machen, so Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Auf einer Internetplattform sollen all diese Hassmails gesammelt und dann polizeilich ausgewertet werden.
Wo man eben sammelt, wenn Bürgermeister oder andere politische Entscheidungsträger auf der kommunalen Ebene Hassmails oder Vergleichbares bekommen. Weil bisher werden die ja wenig verfolgt und man will natürlich auch feststellen, sind es möglicherweise immer die gleichen Leute. Oft sind es ja nicht die Klarnamen.
Der Städte- und Gemeindebund machte heute sehr deutlich, wird sich die Situation von Kommunalpolitikern weiter verschärfen, werden sich immer weniger engagieren.
Soweit Volker Schaffranke. Als die Kanzlerin optimistisch ausrief, wir schaffen das, da bekam sie viel Beifall von Menschenrechtsgruppen und auch von Flüchtlingsorganisationen. Menschlichkeit statt Paragraphentreue, das kam auch bei vielen Bürgern gut an. Doch mittlerweile ist die Bevölkerung nicht mehr ganz so euphorisch und auch die Menschenrechtler sind nicht mehr ganz so zufrieden. Deutschland setze jetzt auf Härte und Abschottung, sagt Amnesty Deutschland. Sabine Müller war bei der Vorstellung des Jahresberichtes in Berlin dabei.
Das Urteil von Amnesty fällt hart aus. Die internationale Gemeinschaft versage bei der Aufgabe, die weltweiten Krisen zu lösen und neuen Konflikten vorzubeugen, kritisiert die Generalsekretärin von Amnesty Deutschland, Selim Çalışkan.
Der Grund für dieses Versagen liegt in einer Kontinuität des Wegschauens und eine zu egoistische Fokussierung auf nationale Interessen, die sich bei vielen Regierungen findet.
Und so hat sich die Menschenrechtslage weltweit massiv verschlechtert. 160 Länder hat Amnesty für den Jahresbericht unter die Lupe genommen. In 141 von ihnen wurde gefoltert oder misshandelt. In 2/3 der Staaten gibt es keine echte Meinungs- und Pressefreiheit. In jedem zweiten Land unfaire Gerichtsverfahren. Es sind kleine und große Länder, arme und reiche, westliche und arabische, die Amnesty kritisiert. Eritrea für den teilweise lebenslangen Zwangsdienst, die USA dafür, dass das Gefangenenlager Guantanamo immer noch nicht geschlossen wurde, Polen, weil die neue Regierung dort Grundrechte aushöhlt. In der Beurteilung Deutschlands beginnt Selim Çalışkan mit einem der wenigen Lichtblicke, der Willkommenskultur für Flüchtlinge, die viele Deutsche im vergangenen Jahr gezeigt haben.
Das ist durchaus auch ein Grund zur Hoffnung und auch etwas, wo man weitermachen kann und weitermachen sollte. Weil das Engagement hält unvermindert an und stellt aus unserer Sicht ein menschliches und zivilgesellschaftliches Gegengewicht zur aktuellen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung dar.
Mit der ist Amnesty nämlich überhaupt nicht zufrieden. Statt auf flüchtlingsfreundliche Politik setze die Bundesregierung mit ihren Asylgesetzespaketen mittlerweile auf Härte und Abschottung. Die alte Kanzlerin Merkel aus dem letzten Herbst sei verschwunden.
Die Kanzlerin vom Februar 2016 meint mit ihrem »Wir schaffen das«, dass Deutschland es schaffen wird, die Flüchtlingszahlen drastisch zu reduzieren, auch auf Kosten der Menschenrechte.
Als Beleg nennt Çalışkan diese beiden Beispiele. Die enge Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der Türkei, einem Land, das regelmäßig eklatant die Menschenrechte verletze. Und der deutsche Plan, Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer zu definieren, obwohl es dort viele Fälle von Folter in Polizeigewahrsam gäbe und Menschenrechtsaktivisten schikaniert würden. Was tun gegen die desolate Lage auf der Welt? Amnesty meint, nur eine Politik, die konsequent auf Menschenrechten basiert, hilft, langfristig Konflikten vorzubeugen und Fluchtursachen zu reduzieren. Viel Hoffnung, dass sich in naher Zukunft etwas zum Guten wendet, hört man bei Amnesty nicht raus. Vielmehr bleibt der Eindruck, es wird eher schlechter als besser.
Es ist gleich 18.48 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bundesarbeitsministerin Nahles von der SPD will ja eigentlich ein Gesetz machen, um Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen zu bekämpfen. Doch daraus wird wohl vorerst einmal nichts, denn Nahles hat das Projekt gestoppt. Hintergrund soll Widerstand aus der Union sein, insbesondere aus den Reihen der CSU. Uli Haug über den neuen Koalitionsstreit.
Arbeitsministerin Nahles ist sauer. CDU und CSU hätten kurzfristig ihren Gesetzentwurf zum Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit gestoppt. Zuvor habe es in den letzten 24 Stunden heftige Auseinandersetzungen gegeben, so die SPD-Politikerin. Warum die Union das Gesetz nicht will? Nahles hat eine Vermutung.
Es ist so, dass hier Spielchen gespielt werden. Die Ressorteinleitung, die fest zugesagt war, wird jetzt nicht eingehalten. Und ich kann an dieser Stelle nur feststellen, dass mit der CDU-CSU zurzeit offensichtlich keine Gesetze möglich sind, die den Menschen in diesem Land zugutekommen.
Auch die Neuregelung der Erbschaftssteuer, so Nahles, sei erstmal auf Eis gelegt worden. Eine Einigung vor den Landtagswahlen am 13. März ist dadurch unwahrscheinlich. Warum ihr Gesetz zu Leiharbeit und Werkverträgen vom Koalitionspartner geblockt wird, Nahles weiß es angeblich nicht.
Das müssen Sie die Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU fragen. Ich habe einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der mit allen abgestimmt ist. Und ich kann sagen, dass es ein gutes Gesetz ist.
Insbesondere die CSU hat offenbar gegen das Nahles-Gesetz interveniert. Landesgruppenchefin Hasselfeld sieht besonders bei den Zeitvertragsregelungen noch Änderungsbedarf. Es seien wichtige Einzelheiten.
Beispielsweise die Frage der Höchstüberlassungsdauer bei nicht tarifgebundenen Unternehmen oder auch die Frage der entsprechenden Sanktionen, die Frage der Schwellenwerte bei Mitbestimmungsregelungen oder auch die Regelungen und genauen Definitionen bei Equal Pay, also bei der gleichen Bezahlung.
Ob im jüngsten Koalitionsstreik schnell eine Lösung gefunden wird, darf bezweifelt werden. Arbeitsministerin Nahles will an ihrem Gesetzentwurf nichts mehr ändern.
Arbeitsministerin Nahles stoppt ihre Planungen für Leiharbeit und Werkverträge. Da sollen ja neue Gesetze vorgelegt werden. Die CSU hat wohl hier noch Einwände, soweit der Bericht von Uli Haug. Der Diebstahl einer Kamera oder eines Handys, das sind Straftaten, wie sie in Deutschland eigentlich täglich hundertfach vorkommen. Dass die Schuldigen geschnappt und bereits 2 Monate nach der Tat verurteilt sind, das ist dagegen ungewöhnlich. Ein Amtsgericht in Köln hat heute gegen junge Männer wegen dieser Taten Bewährungsstrafen ausgesprochen. Sie waren in der Kölner Silvesternacht angezeigt worden. Markus Schmitz berichtet.
Der erste Prozesstag um die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht ist vorbei. Alle Angeklagten erhielten Bewährungsstrafen. Nun sind die 3 Männer wieder auf freiem Fuß. Alle haben die Taten, die ihnen vorgeworfen wurden, gestanden. Das hat die Prozesse sehr verkürzt und vereinfacht. Die 3 Männer hatten an Silvester Touristen bestohlen. Einer riss einer jungen Frau das Handy aus der Hand, als sie den Dom fotografieren wollte. Die Angeklagten im zweiten Verfahren hatten einen Mann abgelenkt, damit Komplizen ihm eine Kameratasche stehlen konnten. Obwohl es nur um Diebstahldelikte ging, war der Medienandrang bei beiden Prozessen groß. Verteidiger Florian Storz meint, dass der Richter in einem Verfahren sich nicht ganz frei machen konnte davon, dass der Prozess im Fokus der Öffentlichkeit stand. Sein Mandant wurde zu 6 Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt und ist somit vorbestraft.
Wenn das jetzt nichts mit Silvester zu tun gehabt hätte, wenn also ein arbeitsloser Deutscher, stellen wir uns vor, bei einem Fußballspiel von Köln gegen Mönchengladbach, an dessen Rande es zu erheblichen Übergriffen kommen würde und dann ein deutscher arbeitsloser Mandant diese Tat begehen würde als Ersttäter, der nicht vorbestraft ist, der geständig ist, der Reue zeigt, dessen Entschuldigung angenommen wird, der seit 55 Tagen im Gefängnis gesessen hat. Ich glaube nicht, dass er eine Strafe von mehr als 90 Tagessätzen Geldstrafe gekriegt hätte. Ich glaube, dass er allerhöchstens an die Grenze zum Vorbestraftsein gekommen wäre.
Heute ging es vor Gericht nur um 2 Taten aus der Silvesternacht. Diebstähle, die mit den sexuellen Übergriffen nichts zu tun hatten. Zu denen hat die Kölner Staatsanwaltschaft bisher wenige konkrete Anhaltspunkte. Sie muss fast 1.100 Anzeigen abarbeiten. Bislang sitzt wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung aber nur ein Beschuldigter in U-Haft. Vor dem Kölner Amtsgericht sind erst einmal keine Prozesse mit Bezug auf die Kölner Silvesternacht terminiert. Weder was Diebstahl oder sexuelle Übergriffe angeht, ein Zeichen dafür, dass das juristische Nachspiel des Jahreswechsels noch sehr lange dauern wird. Unklar ist auch, was aus den 3 jungen Männern wird, die heute verurteilt wurden. Sie kommen aus Marokko bzw. Tunesien und haben keine Personalausweise oder Dokumente, die klar ihre Identität bestätigen. Ein Angeklagter ging sogar noch einen Schritt weiter, erklärt Volker Köhler vom Kölner Amtsgericht.
Weil der Angeklagte mit gutem Recht, das ist seine prozessuale Möglichkeit, keine Angaben dazu machen wollte, woher er kommt, woher er stammt, was er vorhat in seinem Leben.
Ein anderer Angeklagter ist auch nachweisbar schon einmal unter einem anderen Namen aufgetreten. Das bedeutet, dass heute am Gericht nicht zu 100% klar war, ob die Männer ihre wirklichen Namen oder ihr richtiges Alter nannten. Der Richter des ersten Verfahrens sagte, dass er davon ausgehe, dass der Angeklagte seinen Pass weggeworfen habe, um einer Abschiebung zu entgehen.
Erste Verurteilungen nach Diebstählen in der Kölner Silvesternacht, soweit Markus Schmitz. Immer wieder gelangen ja Dinge in Lebensmittel, die darin eigentlich nichts zu suchen haben. Kunststoffsplitter zum Beispiel. So geschehen beim Schokoriegel Mars und weiteren Produkten des gleichen Herstellers. Es geht also um Schokoriegel, in diesem Fall mit dem Haltbarkeitsdatum Juni dieses Jahres bis Januar 2017. Die können nun auf Kosten der niederländischen Herstellerfirma zurückgeschickt werden. Einzelheiten von Ludger Katzmierzek.
Die Damen im Callcenter haben gut zu tun. Seit gestern klingeln die Telefone der Mars-Hotline häufiger als sonst, sagt Firmensprecherin Emily Bom. Es sind überwiegend Verbraucher, die uns anrufen und fragen, ob das Produkt, das sie gekauft haben, betroffen ist und ob sie es zurückschicken können. Das können sie natürlich. Nachdem eine Kundin in Deutschland einen Plastiksplitter in ihrem Mini-Snickers entdeckt hatte, ruft Mars nun Millionen Schokoriegel in 55 Ländern zurück. Produziert wurden diese Süßigkeiten im niederländischen Veghel in einer der größten Schokoladenfabriken der Welt. Täglich laufen hier rund 27 Millionen Schokosnacks übers Band. in den unterschiedlichsten Formen und Größen. Warum sich auf einmal Plastikteilchen unter die Schokolade mischen konnten, wird noch genauer untersucht. Jacques Tabas, Direktor von Mars in den Niederlanden, hat aber bereits einen sehr konkreten Verdacht.
Es ist gekommen tijdens een stuk onderhoud.
Es ist wohl bei Wartungsarbeiten passiert. Wir haben eine Leitung, durch die Schokolade fließt, erneuert und auf diesen Leitungen sitzen Verschlusskappen. Eine dieser Kappen ist offenbar nicht entfernt worden und ist dann irgendwie ins Produkt gelangt. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, sei größer als auf ein Mars, Milky Way oder Snickers mit Plastikinhalt zu stoßen, sagt Tabas. Aber sein Unternehmen wolle kein Risiko eingehen. Das Problem ist, dass dieses Plastikteil zerbröselt ist in kleine Stückchen, zum Teil mit scharfen Kanten, und das könnte zu Verletzungen führen und bei kleinen Kindern vielleicht sogar zum Ersticken. Die Schokoladenfabrik in Veghel bei Sertogenbosch war 1963 die erste Niederlassung des US-Konzerns auf dem europäischen Festland. Heute arbeiten hier und in einer zweiten Filiale südlich von Rotterdam fast 1500 Mitarbeiter. Sie produzieren nicht nur verzehrfertige Riegel für den europäischen Markt, sondern liefern auch Zutaten wie Schokolade oder Nüsse an andere Fabriken in der ganzen Welt. Deshalb sind von der Rückrufaktion auch so viele Standorte betroffen, wobei es Länder gibt, in denen die Süßwaren nur in den Duty-Free-Shops der jeweiligen Flughäfen verkauft werden. Experten sind davon überzeugt, dass der Weltkonzern die zu erwartenden Einbußen verschmerzen wird, angesichts eines Jahresumsatzes von zuletzt 33 Milliarden US-Dollar.
Mars startete Rücksendeaktion wegen Kunststoffsplitter in der Masse, soweit Ludger Katzmierczak. Blaue Latzhose, Brille, Bart, Bauwagen. Peter Lustig erklärte uns die Welt, den Kindern sowieso, und die Erwachsenen konnten auch noch was lernen. Und der Mann hieß auch wirklich so. Löwenzahn und Pusteblume hießen die Sendungen im ZDF. Mit 78 Jahren ist der ZDF-Moderator nun gestorben. Christina Hortenbach erinnert an Peter Lustig.
Er trug sie auch privat, die Latzhose, und hatte zu Hause den Schrank voll in allen Farben. Weiß, schwarz, die mit Nadelstreifen trug er zur dritten Hochzeit.
Als ich den Job angeboten bekam, vor vielen, vielen Jahren, da lief ich schon in Latzhose herum. Für die erste Sendung, Pusteblume damals, saß ich mit meinem Regisseur zusammen. Und der sagte, ja, was ziehst du denn jetzt an in der Sendung? Und ich sagte gleich, na, ich bleibe so, nicht in der Latzhose. Die ist auch sehr praktisch zum Drehen. Man kann immer was aus dem Latz hervorzaubern. Taschen und kann auch ruhig mal dreckig werden, macht nichts. Und so kam ich zu der Latzhose in der Sendung. Das ist dann so geblieben.
Peter Lustig war die Verkörperung der Kindersendung Löwenzahn. Ein Welterklärer im blauen Bauwagen, der so schön zeigen konnte, wie das Eichhörnchen im Winter überlebt, wie man seinen Schlitten flott bekommt.
Mein Schlitten hier hat nun schon ein ganzes Jahr lang rumgestanden und deshalb muss ich jetzt erstmal die Kufen polieren. Der Rost muss runter. Und das mache ich mit feinem Schmirgelpapier. Und dann, das ist mein Geheimrezept, dann nehme ich eine alte Speckschwarte und damit nochmal rüber. So, dann läuft er.
Ob Technik, Umwelt, Natur, Peter Lustig hatte auf alle Fragen eine Antwort. Gelernter Rundfunktechniker war er, hatte beim amerikanischen Rundfunksender AFN angefangen, war später beim SFB. Hier hat er die berühmte Rede Kennedys aufgenommen, ich bin ein Berliner. Ein technischer Tüftler war Peter Lustig bis ins hohe Alter.
Ich bastel halt so rum, zum Beispiel kleine Tierchen, die ganz putzig aussehen, die dich angucken und immer rot blinken, sobald sie ein bisschen Licht abkriegen, Sonnenlicht abkriegen. Mit einer Solarzelle kann man ja sich die ulkigsten Sachen ausdenken. Aber eben ulkig, nicht sinnvoll.
Im Herzen war Peter Lustig immer selbst ein bisschen Kind. 9 Enkelkinder von 4 Kindern hielten ihn noch auf Trab, als er nach einer Lungenerkrankung seinen Fernsehjob aufgeben musste.
Ja, es hat schon etwas geschmerzt, dass ich aufhören musste. Ich hätte gern weitergemacht. Und das ZDF hätte es auch gerne gesehen, dass ich weitermache. Aber es ging ja nun mal nicht. Das erste Jahr oder die ersten 2 Jahre, nachdem ich aufgehört hatte, waren schon ein bisschen schmerzlich.
Stattdessen las er gerne und schrieb noch mehr Kinderbücher, seine Biografie. Peter Lustig war ein Mann, der Schicksalsschläge und Erfolge mit stoischer Ruhe nahm, wie sein Bundesverdienstkreuz.
Ja, es gab ein kaltes Buffet und einen kleinen Drink. Und der Herr Bundespräsident hat mir die Hand geschüttelt und ich habe nett mit ihm geredet. Das ist ja schon ganz putzig. Und jetzt hängt das Ding an der Wand und naja.
Ich kann jedem nur empfehlen, Rentner zu werden, sagte Peter Lustig vor einigen Jahren. Wenn das Leben auch manchmal vielleicht zu ruhig für ihn wurde, er haderte nicht.
So wie es gelaufen ist, ist es richtig.
Erinnerungen an Peter Lustig. Und soweit das Echo des Tages für heute. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.